ARD.
Uns geht es darum, dass wir als Kandidatinnen und Kandidaten hervorragende Juristen aussuchen. Und dabei ist mir vollkommen egal, ob es ein Männlein, ein Weiblein oder wo der Mensch herkommt oder was er ansonsten das Fachgebiet hat.
Wir haben von Lehre bis auch Praxis, aber auch RichterInnen mit drin. Wir haben Ost und West mit drin, da ist sehr, sehr vieles mit dabei.
Wir haben echt nach Qualifikation Ausschau gehalten, das haben alle Parteien auch durchgehalten, dieses Auswahlkriterium.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB, in dem wir heute den Cliffhanger auflösen, mit dem wir Sie in der vergangenen Woche zurückgelassen haben. Wir schauen auf 6 Menschen, die Ihnen vielleicht mal wieder eine Wiederholungswahl bescheren könnten. Okay, das ist jetzt sehr hypothetisch, aber dazu, wie es mit einer autofreien Innenstadt in Berlin weitergehen könnte, dazu werden diese 6 vermutlich zeitnah etwas sagen. Klar, es geht um die neuen Richterinnen und Richter am höchsten Berliner Gericht, dem Landesverfassungsgericht, die am Donnerstag im Abgeordnetenhaus gewählt und vereidigt wurden. Wer sind diese 6 Juristinnen und Juristen und was hat ein Pferd mit der ganzen Sache zu tun? Wir klären das. Aber wir gucken nicht nur auf Köpfe in Berlin, sondern auch in Brandenburg. Da gibt es eine Ministerin, die in dieser Woche die Ergebnisse erfolgreicher Arbeit feiern konnte, bei der es aber mit der eigenen Partei durchaus mal knirscht. All das besprechen wir in der Spreepolitik heute mit Sabine Müller. Und hier mit mir im Podcaststudio sitzt, steht Boris Hermel. Hallo.
Hallo.
3 Frauen, 3 Männer, zwischen 40 und 58 Jahre alt, 4 davon arbeiten schon im Richteramt. Das ist dieses Gesamtpaket, das CDU, SPD, Grüne und Linke nach monatelangen Gesprächen geschnürt haben, das sie erstaunlich lange geheim gehalten haben und auf das sie auch sehr stolz sind. Das konnte ich am Donnerstagabend noch mal merken. Da kam nämlich der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner beim Hoffest im Abgeordnetenhaus extra auf mich zu und sagte, na, habe ich Ihnen doch schon vor Wochen gesagt, dass das klappt. Gut, muss ja offensichtlich noch mal loswerden. Aber schauen wir mal tatsächlich auf diese 6 Leute. Boris, welche von den 6 findest du denn am spannendsten, die spannendste Personalie?
Ja, im Grunde genommen war das ja alles eine große Wundertüte, weil sie eben so lange das geheim gehalten haben. Aber am spannendsten finde ich wahrscheinlich Lucy Chebut. Das ist die Jüngste im Bunde. Die machen ja ein großes Geheimnis darum, wer wen vorgeschlagen hat, aber ich würde jetzt mal behaupten, die ist eine grüne Kandidatin, also die ist nicht Mitglied der Grünen, aber sie ist auf jeden Fall von den Grünen vorgeschlagen worden, gehe ich fest von aus. Die ist 40 Jahre alt, ist eine Fachanwältin für Familienrecht in einer sehr renommierten Berliner Kanzlei, nämlich in der Kanzlei von Peter Raue, in einer sehr großen Kanzlei, hat das Referendariat absolviert, unter anderem auch am Bundesverfassungsgericht. Und hat vorher an der Humboldt-Universität Gender Studies, natürlich Jura, Gender Studies und Islamwissenschaften studiert. Das ist eine ganz spannende Personalie, die mich am meisten überrascht hat. Ja.
Genau die hätte ich mir auch ausgesucht als spannendste Personalie. Ist ja auch wirklich eine steile Karriere. Gerade mal seit 8 Jahren mit dem Jurastudium fertig.
Ist eine steile Karriere, ist aber auch jetzt nicht kein Novum am Landesverfassungsgericht oder am Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Hatten wir auch schon mal. Wir hatten eine Kandidatin in einem ähnlichen Alter, Natascha Wesel, in der vorherigen Periode des Gerichts. Die war von den Linken nominiert worden. Die war nicht viel älter als Lucy Chebut und war im Übrigen auch Fachanwältin und Mediatorin.
Lucy Chebut war übrigens die bei der Wahl am Donnerstag die wenigsten Ja-Stimmen bekommen hat. 150 wurden jeweils abgegeben. Sie hat 122 bekommen, hat es aber, glaube ich, relativ gelassen erstmal hingenommen, ne?
Also es war ja war auch mein Eindruck. Mein Eindruck war, dass alle 6 das ziemlich gelassen hingenommen haben, egal wie die Ergebnisse waren. Die haben sich ja durchaus unterschieden, die Ergebnisse.
Kommen wir gleich noch ein bisschen zu, wie die anderen waren, ne?
Genau, aber ich glaube, wenn man weiß, die Zweidrittelmehrheit lag bei 150 anwesenden Abgeordneten, bei 98, ist 122 durchaus ein achtbares Ergebnis. Und so haben die das, glaube ich, auch alle interpretiert.
Was wir übrigens noch wissen über Frau Chebut, dass sie ein Faible für flotte Formulierungen hat. Beispiel Artikelüberschriften, die sie geschrieben hat. Es steht ein Pferd auf dem Flur. Das ist das Pferd, von dem ich eben gesprochen habe. Da ging es um das Selbstbestimmungsgesetz. Nicht von schlechten Eltern oder auch Karlsruhe allerlei statt Vatertag. Da ging es ums Abstammungsrecht. Teilweise übrigens erschienen diese Artikel im Verfassungsblog. Das ist eine Webseite, die ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens sehr empfehlen kann, wenn Sie sich für gut erklärte Rechtsfragen interessieren. Also wir wissen jetzt schon, zumindest mal Lucy Chebut, die kann flotte Sprache in ihrem neuen Ehrenamt ausleben, werden wir sehen, oder? Kriegen wir jetzt so ganz knackige Urteile nach dem Motto, das gute Kita-Urteil oder so?
Spannend, es wird die Frage sein, die Richterinnen und Richter kriegen ja immer bestimmte Themen als Berichterstatterinnen oder Berichterstatter übergeholfen. Und da wird sicherlich spannend die Frage sein, was ihr erstes Thema wird und wie das dann sozusagen auch vorgetragen wird. Da gibt es ja dann oft auch mündliche Verhandlungen, da müssen dann die Berichterstatter oder Berichterstatterinnen auch vortragen. Darauf können wir gespannt sein, aber noch geht es ja erstmal gerade los und noch muss ich sie erstmal reinfuchsen in diesen neuen Job als Verfassungsrichterin des Landes Berlin.
Thema ist aber ein gutes Stichwort, weil wenn man sich mal anschaut, welchen Hintergrund, welchen fachlichen Hintergrund auch diese Juristinnen und Juristen haben, das ist schon ganz spannend. Ich würde gerne mit dir mal gucken auf Florian Rödel. Erzähl uns ein bisschen was über den.
Florian Rödel ist ein Professor an der FU für bürgerliches Recht, für Arbeits- und Sozialrecht, da ist aber auch bekannt geworden, ist einer der bekannteren dieser sechs, das Land Berlin vertreten vom Bundesverfassungsgericht beim Mietendeckelverfahren, das Land Berlin ja verloren hat, weil Karlsruhe gesagt hat, ihr seid nicht zuständig als Land, ihr könnt sowas nicht alleine regeln. Und er war auch Mitglied der Expertenkommission zur Vergesellschaftung von Wohnungen großer Wohnungskonzerne und hat da auch diese Expertenkommission den Abschlussbericht mit verfasst, die ja zu dem Schluss gekommen war damals, es geht juristisch schon nach Artikel 15 Grundgesetz. Der aktuelle Senat Schwarz-Rot will es ja trotzdem nicht anfassen.
Diese ganzen Mietengeschichten, ja auch ein Leib- und Magenthema unter anderem der Linken. Gehen wir davon aus, dass Rödel hauptsächlich auf Vorschlag der Linken sozusagen nominiert wurde, denn wir müssen ja sagen, die Parteien sagen offiziell nicht, wer wen da vorgeschlagen hat. Sie sagen, das ist ein Gesamtpaket von uns Vieren, CDU, SPD, Grünen und Linken. Aber gehst du davon aus oder weißt du es sogar?
Ich gehe davon aus, dass er ein Vorschlag von den Linken ist. Es ist die Frage, darf man das sagen, darf man das nicht sagen? Also wir dürfen es natürlich sagen, aber innerhalb der Fraktionen war es eine Übereinkunft, das nicht zu verraten, wer wen vorgeschlagen hat. Und am Ende, du hast das ja genauso eng verfolgt, war das ein langes Gezerre. Und das Problem war, dass die CDU jemand anderen von den Grünen vorgeschlagen, nämlich Seda Başayıldız, eine Rechtsanwältin aus Frankfurt am Main, nicht mittragen wollte. Also es gab da eine Frontstellung zwischen denen. Und ursprünglich war die Frontstellung noch anders. Da hat die CDU nämlich immer gesagt, wir tragen keinen Linken mit. Die Linken haben nach der Horn'schen Höchstzahl-Methode eigentlich gar kein Anrecht auf einen Vorschlag.
Also diese Berechnungsmethode,
genau,
ne?
Gar kein Anrecht auf einen Vorschlag und wir tragen keinen Linken mit. Und am Ende ging es dann so aus, dass Linke und Grüne sich so ein bisschen als Team gesehen haben und am Ende drei Leute vorgeschlagen haben. Einer galt als der Neutrale, das war Herr Rödel, aber man kann da eine Klammer hintersetzen und sagen, na klar, finden die Linken den klasse und haben den wahrscheinlich auch vorgeschlagen, ja.
Jetzt haben wir über die beiden gesprochen, die bisher noch nicht im Richteramt arbeiten. Gucken wir mal auf die vier, die es schon tun, an unterschiedlichen Gerichten, auf unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht fangen wir mal an mit Wonder Woman, Juliane Petzold. Die habe ich jetzt einfach mal so bezeichnet, weil sie laut verkündetem Ergebnis bei der Wahl mehr Ja-Stimmen bekommen hat, als es überhaupt abgegebene Stimmen gab. Was war denn da los?
Das war, glaube ich, ein Versprecher von der Parlamentspräsidentin Cornelia Seibelt. Sie sagte, 153 von 150 abgegebenen Stimmen habe sie bekommen. Sie meint 143. Aber auch damit ist sie, wenn ich nochmal auf die Liste gucke,
Die Beste.
Eine Stimme mehr als Herr Retzlaff, der ja auch auf CDU-Ticket in dieses neue Gericht kommt. Ja, Juliane Petzold ist Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht, war auch schon mal wissenschaftliche Mitarbeiterin am Verfassungsgerichtshof, kennt das also schon so ein bisschen von innen und war auch schon mal jetzt bis zum Ende, also bis Ende 23 war sie Abgeordnete in die Senatsjustizverwaltung selber, dafür Grundsatzangelegenheiten zuständig, unter anderem was das Landesgleichstellungsgesetz angeht und sowas, also kennt auch die Verwaltung von innen, war davor mal bei einer renommierten Kanzlei, Gleis Lutz, wie übrigens einige andere Richterinnen und Richter auch, die alle als Anwälte, als sie noch als Anwälte tätig waren, in sehr großen Häusern unterwegs waren. Peter Rauer hatte ich schon gesagt, Freshfield Brockhaus Derringer, auch eine große amerikanische Kanzlei. Das war Herr Rödel, bei dem wir eben gesprochen haben, und sie eben bei Gleis Lutz. Und sie beschäftigt sich hat sich als Vorsitzende Richterin vor allem mit Visums- und Asylrecht beschäftigt.
Du hast jetzt eben auch noch einen anderen Namen genannt, Björn Retzlaff, auch auf CDU-Ticket, nach allem, was wir wissen. Der soll neuer Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs werden. Was kannst du uns sonst noch über ihn erzählen?
Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass wir mit dem mal Kontakt hatten, weil der nämlich mal Pressesprecher der Berliner Strafjustiz war. Und zwar 2002 bis 2003, also gar nicht so lange. Da war er den ab und zu auch mal als O-Tongeber im Fernsehen zu sehen oder im Radio zu hören, ist dann auf der politischen Ebene weiter eigentlich aktiv gewesen. Er war nämlich der Büroleiter von der damaligen SPD-Justizsenatorin Karin Schubert.
Auch spannend, dass er dann jetzt auf CDU-Ticket läuft.
Genau,
ne?
hat dann eine Landgerichtskarriere eingeschlagen in Zivil- und in Strafkammern. Und ist jetzt am Ende Vorsitzender Richter am Kammergericht. Das ist ja praktisch neben dem Verfassungsgerichtshof das zweithöchste Berliner Gericht. Ist da Vorsitzender Richter und für Bau- und Architektenrecht zuständig. Baurecht ist auch ein Thema.
Wichtig für Berlin, ne?
Wichtig für Berlin. Und wenn der jetzt beim Mietendeckel, bei so einem Verfahren, wenn das mal in Berlin oder beim Vergesellschaftungsthema, da ist der natürlich auch ein Fachmann. Aber ist eben klar auf CDU-Ticket. Da gab es in der SPD auch ein bisschen Verschnupftheit darüber, dass das so deutlich gesagt wurde. Ja.
Dann schauen wir noch auf die letzten beiden. Einmal Rosanna Sieveking ist die erfahrenste in der Runde. Erstaunlicherweise bei den Lebensläufen, die zusammengestellt wurden, hat sie einen mini kurzen Lebenslauf nur geschrieben. Habe ich mich gefragt, ob sie gedacht hat, die kennen mich ja eh alle, ich brauche das nicht. Aber sie hat schon einige Stationen hinter sich.
Ich glaube, dass das damit zu tun hatte, dass da irgendwie die Zeit knapp war. Ich hatte aus der SPD-Fraktion gehört, dass sie sich schon Sorgen gemacht habe, dass das so ein knapper Lebenslauf gewesen sei, dass das möglicherweise ihre Wahl beeinflussen könnte. Aber hat es ja nicht. Auch sie ist ziemlich gut durchgekommen, 131 Ja-Stimmen. Ja, sie ist mit Sicherheit die erfahrenste. Sie ist Bundesverwaltungsrichterin, da auch schon lange, seit 2018 unterwegs, ist für Straßen- und Wegerecht zuständig, war vorher am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, also eine absolute Expertin im Verwaltungsrecht, und ein höheres Gericht als das Bundesverwaltungsgericht in dem Rechtsgebiet gibt es nicht. Hatten wir jetzt mit Herrn Segmüller, der ausgeschieden ist, von der CDU vorgeschlagen, auch einen Bundesverwaltungsrichter. Jetzt folgt sie ihm nach, auch als Bundesverwaltungsrichterin, ist sicherlich juristisch eine der absoluten Schwergewichte, von der SPD nominiert.
So, und einen Namen haben wir noch, Florian Schärdl.
Florian Schärdl war bis 2012 mal Politiker. Da hat dann nämlich für die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg einer der beiden Fraktionsvorsitzenden Posten bekleidet.
War nicht so lang, ne? Aber immerhin, ja.
Genau, war auch in grünen Arbeitskreisen unterwegs, die mit Recht zu tun hatten. Ist inzwischen Amtsrichter, durch mehrere Stationen gelaufen, inzwischen Amtsrichter in Schöneberg. Ist eine ganz klare grüne Personalie. Ja. War auch mal, als Dirk Behrendt Justizsenator war, politisch bei dem, ich weiß gar nicht genau, ob als Büroleiter, auf jeden Fall da in der Senatsverwaltung tätig.
Büroleiter war es, genau.
Genau, ja.
Da schließt sich ja direkt die Frage an, wie politisch ist denn diese Sechserbesetzung jetzt? Das sind ja 6 von 9, also 6 Stellen mussten ersetzt werden. Also wie viel Politik haben die 4 Fraktionen, die dieses Gesamtpaket ausbaldowert haben, da reingesteckt?
Ich bin nicht sicher, ob das überhaupt so viel Politik ist. Ich glaube, im Vorfeld beim Gezerre darum, diese Namen zu finden und einen Konsens herzustellen, die 2/3-Mehrheiten zu sichern, da ist natürlich viel Politik im Spiel, aber da geht es ja dann am Ende auch nicht so sehr um die Frage, wie die zusammenarbeiten. Und wenn man sich da so alte oder ehemalige Richterinnen und Richter, auch Präsidentinnen anhört, ob das jetzt Helge Sodan ist, der von der CDU mal nominiert worden ist, oder Margret Diewell von der SPD mal nominiert, die sagen eigentlich unisono, wir sind Profis und wir arbeiten zusammen, wir sind Juristen und Juristinnen, da spielt die Parteipolitik relativ geringe Rolle, und ich glaube, so ist es auch am Ende. Das wird sehr viel weniger politisch heiß gekocht, als in der Politik im Vorfeld vermutet wird, glaube ich.
Auf die Alltagsarbeit komme ich gleich. Eine Frage zu den 6 würde ich gerne noch loswerden. Während diese Gespräche liefen, monatelang, da hat uns einer der Verhandler sehr klar gesagt, wir haben jetzt das Jahr 2024, da will ich auf keinen Fall ein rein weißes Gericht haben. Da müssen Leute mit Migrationshintergrund drin sein. Letztlich ist es aber schon doch recht weiß geworden, oder?
Ja, es gab den Versuch, der ist gescheitert, wir haben den Namen schon erwähnt. Seda Bajayildiz hat sich dann selber irgendwann ins Gespräch gebracht und damit verbrannt. Damit war klar, sie wird es nicht mehr werden.
Oder das war der ausgestreckte Mittelfinger in Richtung der Grünen nach dem Motto, jetzt will ich aber auch nicht mehr.
Also die Grünen wollten gerne da jemanden haben, der einen Migrationshintergrund hat. Bei Lucy Chebut ist es so, da ist der Vater wohl aus Algerien und zu DDR-Zeiten nach Deutschland gekommen oder in die DDR gekommen. Da ist es mittelbar ein Migrationshintergrund, aber so richtig geklappt, da jemanden zu haben, der möglicherweise auch eine andere Hautfarbe hat oder woanders geboren ist, das hat nicht funktioniert. Das war aber der Anspruch eigentlich, ja.
Wo eben das Stichwort DDR fiel, das war manchen Abgeordneten auch ganz wichtig, dass sie gesagt haben, wir haben 2 aus dem Osten dabei, 2 Frauen aus dem Osten. Also auch das kann man ja zumindest mal unter Vielfalt verbuchen. Jetzt aber wirklich zur alltäglichen Arbeit, über die wir ja eben schon mal kurz gesprochen haben, wie die wohl ablaufen wird. Muss das jetzt wirklich alles husch husch gehen, dass die anfangen? Ist da in den letzten ja, mindestens mal im letzten Jahr was liegen geblieben, denn das müssen wir ja auch immer sagen, 9 Richterinnen und Richterinnen hat dieses Landesverfassungsgericht. Es hat aber aktuell nur noch 7, weil nämlich ob der langen Wartezeit, die waren ja 3 Jahre drüber jetzt, die 6, haben 2 von den 6, die drüber waren, nämlich gesagt, wir wollen nicht mehr, haben um Entlassung gebeten, eine im Oktober, einer jetzt im April. Also das heißt, die waren unterbesetzt in den letzten Monaten.
Ja, und das hat auch ganz konkrete Auswirkungen gehabt, weil für ein Thema, was da seit 2 Jahren liegt, Berlin autofrei, nämlich das Volksbegehren, das zum Ziel hat, dass die Innenstadt mehr oder weniger autofrei werden soll, dass Menschen nur noch 12 Pkw-Fahrten innerhalb des S-Bahn-Rings pro Jahr machen dürfen, später nur noch 6. Das hat ja genug Unterschriften bekommen. Der Senat hat gesagt, das ist verfassungswidrig und hat es dem Verfassungsgerichtshof zur Prüfung vorgelegt. So ist das vorgesehen. Und da schmort es jetzt seit 2 Jahren, seit Mai 2022.
Wobei der Gerichtshof sagt natürlich nicht, das liegt deswegen da, weil wir irgendwie unterbesetzt waren. Die sagen, wir sind arbeits- und beschlussfähig.
Das müssen Sie sagen, sonst würden Sie auch einen Offenbarungseid oder hätten Sie einen Offenbarungseid geleistet. Aber Fakt ist, dass die Berichterstatterin für dieses Thema Berlin autofrei, Margarete von Galen, war. Das ist diejenige, von der du eben erzählt hast, dass sie im Oktober letzten Jahres, ich sag's jetzt mal salopp, in den Sack gehauen hat, weil sie auch die Nase voll hatte davon, wie lange das dauert, bis da jetzt neue Richterinnen und Richter gefunden werden.
Da hat sie auch keinen Hehl ausgemacht, hat ja genau. mit dir gesprochen damals, hat gesagt, sie empfindet das als totale Respektlosigkeit genau. gegenüber diesen 6 überfälligen Richterinnen und Richtern, dass das Parlament da nicht in die Pötte kommt.
Ja, und die Initiatoren des Bündnisses Berlin autofrei, die empfinden das auch als ziemlich respektlos, dass das so lange liegt und nicht entschieden wird. Die sind nämlich immer noch überzeugt, das ist nicht verfassungswidrig, was sie da vorgeschlagen haben. Also das ist so eins der größeren, öffentlichkeitswirksameren Verfahren, die sie jetzt relativ schnell anfassen müssen. Da soll es jetzt eine neue Verteilung gegeben haben. Also von den 3, die weiter amtieren als Richter und Richterin, hat das jetzt jemand anders übernommen von Frau von Galen. Insofern kann man davon ausgehen, dass die es auch relativ schnell anfassen. Sie brauchen aber natürlich schon das große Plenum und da müssen sie jetzt alle erstmal reinfuchsen und die 6 Neuen werden auch nochmal eigene Meinungen dazu haben und wer weiß, wie schnell es geht, aber das drängt und drückt jedenfalls. Das muss entschieden werden.
Dann würde ich sagen, wir warten mal gespannt auf das erste große Urteil dieses Gerichts in neuer Besetzung. Danke dir, Boris, dass du mit mir zusammen auf Personen, Personalien und alles Weitere geschaut hast.
Sehr gerne.
So, und jetzt schauen wir nach Brandenburg, wo in dieser Woche 2 wirklich interessante Projekte an den Start gegangen sind. Und wir schauen vor allem auch auf den Kopf, der beide Projekte vorangetrieben hat. Das ist nämlich die Wissenschafts-, Forschungs- und Kulturministerin Manja Schüle von der SPD. Darüber spreche ich jetzt mit Amelie Ernst aus der Landespolitik in Potsdam. Hallo Amelie.
Hallo Sabine.
Erzähl doch bitte erstmal was über diese beiden Projekte. Worum geht's da und warum sind die wichtig für Brandenburg?
Ja, das eine ist natürlich die Unimedizin in Cottbus. Die soll vor allen Dingen den Ärztemangel in Brandenburg bekämpfen, zumindest langfristig. Das ist ja eines der großen Themen hier seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich. Und eigentlich ging immer die Vorgängerin von Manja Schüle auch davon aus, naja, das wird sich schon klären. Also Berlin bildet ja aus, Ärzte und Ärzte, da gibt es ja eine Unimedizin, die werden das regeln für uns. Oder wir machen mal ein Stipendienprogramm, gibt es ja auch für Landärzte oder eine Werbekampagne und dann kommen Ärzte zu uns. Hat nicht so richtig gut funktioniert, deswegen ist es so ein großes Projekt für Brandenburg. Und ja, das geht diese Woche an den Start und ab dem Wintersemester 2026/27 sollen dann da die ersten künftigen Mediziner ausgebildet werden in Cottbus und in Senftenberg. Der Bund steigt auch ein mit 1,9 Milliarden Euro, also auch eine Menge Geld, was dahin fließt. Natürlich auch vom Land nochmal fast genauso viel. Ja, und da geht es auch langfristig natürlich um Haushaltsmittel, um Millionen, die da jedes Jahr dann gebraucht werden. Also das ist einfach auch ein großes finanzielles Projekt. Man will ein Leuchtturm sein, man will dort forschen, nicht irgendeine Unimedizin machen. Man will also auch wirklich sich zukunftsfähig machen. Das hat auch Manja Schüle immer wieder betont. Und das andere ist eben die Potsdamer Synagoge, auch so ein Dauerthema, auch so ein Dauerprojekt, weil es schon seit Jahren von einem Tisch zum anderen geschoben wird, könnte man sagen. Und das jetzt endlich mal zu einem Ende kommt, auch da haben die vorigen Landesregierungen immer ziemlich dran zu knabbern gehabt und immer wieder versucht zu vermitteln zwischen verschiedenen jüdischen Gemeinden, wie soll dieser Bau aussehen, wer soll dort überhaupt drin sein. Und auch das findet jetzt sozusagen vorläufiges Ende mit diesem Bau, mit dieser Eröffnung. Und mit der Einigung, dass eben dort verschiedene jüdische Gemeinden diesen Bau künftig nutzen können.
Manja Schüle, die hatte ja, als sie 2019 ins Amt gekommen ist, hatte sie gesagt, sie wolle eine Ermöglichungsministerin sein. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen ihre Rolle bei der Möglichmachung dieser beiden Projekte beleuchten?
Ja, da kann man sagen, das hat sie so eingehalten bei diesen beiden Projekten. Also sie hat die wirklich priorisiert, ganz nach oben auf die Agenda gesetzt. Merkt man auch zum Beispiel daran, wie viele Termine und Treffen es gab, zum Beispiel zur Unimedizin. Also immer wieder Zwischenstände und neue Gremien und wieder neue Leute zusammengebracht, die das Projekt vorantreiben. Und das hat natürlich Sie dann sozusagen natürlich auch federführend gemacht, weil es einfach Ihre Aufgabe dann auch ist in dem Ministerium. Ähnlich war es bei der Synagoge. 2019, also gleich zu Beginn der Legislatur, hat Schüle eben gleich ein Gremium eingesetzt, auch mit dem Ex-Charité-Chef Max Einhäubel an der Spitze, die sich kümmern sollten um den Aufbau dieser Unimedizin. Dann hat sich später auch noch eine Staatssekretärin, Ulrike Gutheil, komplett für dieses Projekt eingesetzt. Also auch gesagt, okay, die kümmert sich jetzt nur darum. Da kann man natürlich auch drüber streiten und sagen, okay, ist es okay, eine ganze Staatssekretärin für ein Projekt quasi abzustellen? Und dann war es sicherlich auch, was die Synagoge wiederum betrifft, ganz clever, da einfach mal Spannung rauszunehmen. Streit war ja so ein bisschen das Thema über Jahre. Und dann hat sie eben auch mit dieser Idee, diese Zentralwohlfahrtsstelle der Juden damit ins Boot zu holen, die als Träger dann auch auftritt, das so ein bisschen so zu vermitteln. Also zu gucken, okay, wo können wir jetzt mal was machen, was vielleicht diesen Streit mal ein bisschen befriedet. Und jetzt ist da auch der Landesverband der jüdischen Gemeinden mit drin. Also das wird alles als Gemeindezentrum verstanden, nicht mehr so konfrontativ mit, welche orthodoxe oder nicht orthodoxe Gemeinde hat da jetzt die Federführung, sondern alles so ein bisschen befriedet, könnte man sagen.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, also hat ja praktisch das Land Brandenburg im Zusammenspiel mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden ja praktisch das Ding dann selbst gebaut, dieses Synagogenzentrum, wo man vorher einfach nicht vorangekommen war, weil es eben teilweise auch Streit zwischen den jüdischen Gemeinden gab, richtig?
Genau, so ist es. Und eben, ich glaube, dieser Unterschied war auch wirklich diese Priorisierung, nicht zu sagen, okay, die werden sich schon irgendwie einigen und dann, das hat ja einfach nicht funktioniert. Ne? Also man hat dann einfach gesagt, nee, wir müssen da irgendwie anders rangehen. Und deswegen, glaube ich, hat es letztlich auch geklappt.
Jetzt reden wir kurz vor der Wahl in Brandenburg, im September ist die ja, über eine Politikerin, die jetzt aktuell diese Woche da zwei Erfolge feiern kann. Schaut man ja Schüle denn insgesamt auf eine erfolgreiche Amtszeit zurück? Ich meine, der Start war ja vermutlich nicht so leicht. Also 2019 haben wir schon gesagt, ins Amt gekommen. Dann kam ziemlich schnell Corona, dann kamen Schulschließungen, dann kamen Probleme für die Kultur. Das ist ja wahrscheinlich auch, da ist wahrscheinlich auch einiges auf Sie eingestürmt.
Genau, das war natürlich in anderen Bereichen auch so, muss man sagen. Da könnte man sagen, Gesundheitsministerium war es natürlich auch eine Riesenaufgabe. Natürlich auch für die Kultur in Corona. Da gab es dann ja auch relativ bald Corona-Hilfen auch für Kulturschaffende. Es wurde einiges gemacht für Studierende, für die Hochschulen. Das war ja auch lange Thema, ne? Wie geht es überhaupt an den Unis weiter? Es gab neues Geld für die Wissenschaft und es gab keine großen Skandale in diesem Bereich, muss man auch mal sagen. Also sonst ist es ja irgendwann in so einer langen Legislatur immer irgendwo, wird es mal kritisch und dann wird auch die Personalie der Ministerin mal in Frage gestellt. Das ist da nicht passiert. Also obwohl es durchaus sozusagen Sollbruchstellen hätte geben können, das neue Hochschulgesetz, da wurde viel drüber diskutiert. Da hätten sich sicherlich viele auch noch mehr gewünscht, aber gerade aus der Kultur, wenn man sich da so umhört, ist man da sehr zufrieden mit der Ministerin und sieht, glaube ich, relativ realistisch, dass da viel mehr auch nicht sozusagen zu holen gewesen war, sondern dass da schon jemand war, der auch die Hände über bestimmte Bereiche gehalten hat. Da hört man wenig Kritik und eben auch aus der Opposition gab es jetzt die letzten Jahre keine Rücktrittsforderungen oder so in dem Bereich von Manja Schüle.
Das klingt für mich jetzt so, als könnte Manja Schüle eine sein, die sich in der SPD vielleicht auch noch für höhere Ämter empfiehlt. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich nicht auf alle Ewigkeiten Dietmar Woidke die Nummer eins in der SPD, der Ministerpräsident sein.
Genau so ist es. Also und auf dem Papier oder von außen müsste man jetzt sagen, sie bringt ja eine Menge mit. Sie ist Brandenburgerin, sie war schon Bundestagsabgeordnete, sie hat dieses Ministerium jetzt sehr souverän und wie gesagt mit gutem Feedback geführt. Aber da scheint es offenbar Kräfte zu geben, gerade in der SPD, die das nicht so sehen und die sie nicht unbedingt so weit vorne haben wollen. Und das hat man jetzt auch gesehen bei der Landesliste für die Landtagswahl, da ist sie sehr weit hinten gelandet und das hat offensichtlich Gründe.
Und ich habe gehört, als es im Parlament um diese Medizinuni ging, dass es da auch irgendwie aufgefallen ist, dass die SPD sie da irgendwie so gar nicht nach vorne stellen wollte. Was war da los?
Na, es war so ein bisschen unter ferner Liefen. Man hätte bei diesem großen Projekt und bei diesem Prestigeprojekt sie natürlich nach vorne, auch bei Redezeiten etc. weiter nach vorne bringen können oder auch erwähnen können bei der Regierungsbilanz zum Beispiel, als Dietmar Woidke vor ein paar Wochen schon mal so Bilanz gezogen hat. Da war das eben so ein Projekt und unter vielen. Also es wird immer sozusagen so, ja, so ein bisschen, und dann haben wir auch noch die Unimedizin und das große Tesla-Ding zum Beispiel ist immer ganz weit vorne. Es ist auch da wieder so eine Art von Prioritätensetzung, die nicht unbedingt so zwingend ist. Ne? Also dass man sagt, naja, warum schiebt man sie nicht nach vorne, wenn man sagt, okay, wir haben da ja jemanden, der was nach vorne gebracht hat. Das ist immer eher so unter anderem, sage ich mal.
Kann man konkreter irgendwas dazu sagen, wo da das Problem ist? Also passt es da einfach irgendwie zwischenmenschlich nicht? Vielleicht zwischen ihr und Dietmar Woidke, dem Ministerpräsidenten, oder dem Rest in der SPD?
Also ich denke, da sind sicherlich auch einfach persönliche Differenzen, die da eine Rolle spielen. Man kann natürlich auch spekulieren und sagen, naja, hat sie vielleicht ein bisschen überperformt, ne? Also war sie vielleicht in einem Bereich, wo man dachte, na gut, die ist jetzt Kultur- und Wissenschaftsministerin und ne, eine von vielen so, aber dass sie jetzt so ein bisschen raussticht und dass sie sozusagen so gut performt und solche Projekte zum Abschluss bringt, das hatte vielleicht auch nicht jeder erwartet, vielleicht auch Dietmar Woidke nicht und hatte sie nicht auf dem Schirm und manchmal ist es ja so, dass man dann eben auch nicht flexibel ist und sagt, okay, wir müssen da vielleicht doch mal ein bisschen anders unsere Personalplanung machen und ein bisschen umdenken. Und sicherlich, wie gesagt, auch persönliche Differenzen werden da eine Rolle spielen und der Blick auf jemanden, ja, mit dem man so in der Form nicht gerechnet hat, glaube ich.
Das Stichwort Personalplanung hast du gerade genannt. Also das heißt, Manja Schüle ist jetzt definitiv überhaupt nicht irgendwie in der Rolle der Kronprinzessin, die dann Dietmar Woidke beerben könnte.
Naja, ich würde mal sagen, unmöglich ist es nicht, weil wir wissen auch gar nicht, wie diese nächste Wahl ausgeht. Da ist ja Dietmar Woidke nochmal gesetzt als Spitzenkandidat der SPD, aber es gibt auch eine Zeit danach und Umfragen lassen ja viel Raum für das, was dann nach der Wahl möglich ist. Und möglicherweise wird dann nochmal die Frage aufkommen nach einer Zukunft für die SPD und wer da vielleicht eine neue Richtung geben könnte dieser Partei. Ist möglich, kann aber auch eben sein, dass Manja Schüle, nachdem sie jetzt da sozusagen nicht ganz vorne gesehen wird, selber für sich entscheidet und sagt, naja gut, dann gucke ich mal, was dann in anderen Bundesländern vielleicht so möglich ist, karrieretechnisch oder vielleicht auch in der Bundespolitik. Das ist beides möglich, denke ich.
Als wir zwischen unseren Redaktionen gesprochen haben, okay, worüber können wir reden? Und wir haben gesagt, ja, schauen wir uns doch mal Manja Schüle an und Kronprinzessin-Rolle und so weiter. Da fiel ein anderer Name, Katrin Lange, Finanzministerin, SPD in Brandenburg. Ist das so eher die Woidke-Favoritin? Hat man das Gefühl, so sein Ziehkind?
Genau, das war bisher so. Also die beiden kennen sich schon lange. Katrin Lange ist schon sehr, sehr lange in der SPD. Sie ist seit 2013 stellvertretende SPD-Vorsitzende in Brandenburg. Also eben sozusagen immer an der Seite von Dietmar Woidke, immer sehr eng, auch in der Zusammenarbeit. Und ja, sie wurde eben hier und da eben auch nach vorne gestellt von Dietmar Woidke, anders als Manja Schüle. Und ich denke, das war eigentlich die Kandidatin, die Dietmar Woidke eher nach vorne bringen wollte. Jetzt gab es diese große Geschichte mit dem Nachtragshaushalt und eben einem ja nicht so guten Bild, was Katrin Lange und ihr Haus da abgegeben haben, nachdem das eben vom Gericht eingesammelt wurde oder jetzt nachgearbeitet werden muss. Aber das war eigentlich, glaube ich, der Plan, dass Katrin Lange weiter nach vorne tritt.
Und wie geht jetzt Manja Schüle mit dieser Situation um, dass sie in der SPD, also ich will nicht sagen, nicht so beliebt ist, aber dass es da offensichtlich auch so ein paar Friktionen gibt? Ist sie jetzt eher in der Schmollecke oder zieht sie da eher ihr eigenes Ding durch?
Ich würde sagen, nicht so beliebt, eher in der Führungsetage der SPD. Ich glaube, so innerhalb der SPD hat sie schon ein Standing. Sie ist nicht in der Schmollecke. Also wenn ich sie so beobachte, macht sie einfach weiter ihr Ding in ihrem Ministerium. Wirkt jetzt nicht wie, ich werde nicht gesehen, sondern eben wirklich wie jemand, der sagt, na, ich habe andere Optionen. Ihr wurde ja schon angetragen, in Potsdam die Oberbürgermeisterkandidatin zu werden für die SPD, hat sie aber abgelehnt. Glaube ich auch aus so einem Gedanken von, nee, ich lasse mich jetzt nicht quasi auf so ein Kommunalamt hinschieben. Das scheint nicht das zu sein, was sie plant für sich. Ich glaube, sie ist da relativ selbstbewusst im Moment in der Situation. Vielleicht auch mit dem Gedanken, ja, meine Zeit wird noch kommen.
Und Selbstbewusstsein strahlt es ja auch so ein bisschen aus, wenn man jetzt weiß, dass sie sich nicht für einen aussichtsreichen Listenplatz beworben hat für die Landtagswahl, sondern auf das Direktmandat in Potsdam setzt. Ist das schon so ein bisschen die Idee, naja, wenn das jetzt vielleicht wirklich für die SPD schief gehen sollte und man dann einen Neuanfang machen muss, dann wäre sie jemand, die so ganz unabhängig, ganz sozusagen Kraft ihres eigenen Ergebnisses dasteht?
Möglicherweise, wenn sie natürlich das Direktmandat holt und es wird möglicherweise nicht so viele Direktmandate geben für die SPD bei der Landtagswahl, dann ist es natürlich nochmal mehr ein Pluspunkt zu sagen, okay, sie ist diejenige oder eine von wenigen, die so ein Direktmandat hat. Und das wiegt dann umso schwerer, wenn es eben nicht mehr so viele gibt wie vielleicht noch in den 90er Jahren.
Klingt nach einer spannenden Personalie. Also wir haben bei dieser Wahl, glaube ich, auf so viele verschiedene Dinge zu gucken. Freue mich schon drauf, dann im September. Dir jetzt erstmal vielen Dank, Amelie.
Gerne.
Und das war's schon wieder mit der Spreepolitik in dieser Woche. Zu guter Letzt gibt's von mir wie immer noch einen Podcast-Tipp. Stadt, Land, Mensch, die Deutschland-Reportage. Das ist ein neuer Podcast mit einem ganz klaren Ziel. Vor Ort sein und Menschen zuhören. Von A wie Aschaffenburg über B wie Berlin und Brandenburg bis zu Z wie Zwickau. Es gibt Geschichten, Reportagen und Erlebtes aus ganz Deutschland. Wo Probleme auftauchen, sucht dieser Podcast nach Lösungen. Dafür haben sich alle Inforadios der ARD zusammengetan und jeden Mittwoch kommt eine neue Geschichte. Stadtland Mensch können Sie jetzt kostenlos abonnieren und dann keine Folge verpassen. Den Podcast gibt es zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Genauso wie natürlich auch die Spreepolitik. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal, sagt Sabine Müller.